zu wissen, dass es einen Ausweg immer gibt aus jeder Situation. Ich habe es erlebt selber. Man könnte wirklich meinen, bei mir, mein Leben oder ich wäre ein hoffnungsloser Fall. Aber ich habe gemerkt, dass es immer gut gekommen ist. Immer. Egal wie tief dass ich war, es ist immer irgendwie, hat sich zum Guten gewendet. Und das ist meine Hoffnung, weil ich das einfach weiss, zu tiefst.
Vis-à-vis.
Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte.
Ein Podcast von RF Media Schweiz.
Herzlich, echt und ungeniert. Eine Frau wie gemalt. Einfach schön zum Anschauen ist sie, die Melissa Lischer. Vielleicht kennen die einen von uns sie als Sängerin. Schon viele Jahre macht sie Musik. Wir sind auf Instagram zusammen befreundet. Und dort habe ich auch gesehen, dass sie neu ein Buch draussen hat. Ein Buch über ihre eigene Geschichte. Und was da quasi auf dem Klappentext gestanden ist, das hat mich gerade gepackt. Die Frau, die heute so selbstbewusst und leidenschaftlich ihren Weg geht, hat mal ganz einsam und verängstigend in einem Kinderheim bei uns in der Schweiz ihr Leben gestartet. Es ist eine verrückte Geschichte und ich staune, dass sie heute im Vis-à-vis mit uns die Geschichte teilt. So schön, euch auch mit an Bord zu haben im Vis-à-vis. Ich bin Ruth Stutz. Danke vielmals, dass du hergekommen bist, Melissa. Herzlich willkommen im Vis-à-vis.
Danke vielmals, dass ich da sein darf.
Mega schön. Du hast ja im Moment auch sehr viel los, also darum fühle ich mich besonders geehrt. Es läuft viel, gell, bei dir?
Ja, genau.
Also hat das noch ein bisschen mit dieser Schauspielausbildung zu tun, oder?
Richtig, ich bin im Moment gerade eine Schauspielausbildung am machen und mir da ein zweites Standbein am aufbauen. Und das ist sehr schön, macht sehr viel Spass, aber ist auch viel Arbeit.
Das glaube ich. Du hast ja noch zwei Kinder, oder? Die gar noch nicht so gross sind. Das ist wahrscheinlich wirklich intensiv, alles unter einen Hut zu bringen, gell?
Ja, genau. Das ist eine riesige Herausforderung, aber ich habe einen tollen Mann, der mich da super unterstützt und Organisation ist alles.
Bin ich mega schlecht. Das ist sowieso so ein Traum, oder? So Schauspielerin zu werden, so ein Kindertraum. Also, weiss jetzt nicht, ich kann immer Sängerin werden und als zweites wahrscheinlich Schauspielerin. Ist das für dich auch so gewesen?
Tatsächlich ist es für mich nur so ein Wunsch gewesen, wo ich aber nie gedacht hätte, dass ich das noch machen würde, weil für mich ist die Musik immer so mehr an erster Stelle gewesen. Ich habe als Kind immer gerne geschauspielt, aber habe immer so gedacht, nein, ich kann nicht alles machen. Und seit es einfach im Musikbusiness ein bisschen schwieriger geworden ist, vor allem seit Corona, habe ich mir einfach überlegt, hey, Kinder werden langsam grösser, was könnte ich sonst noch machen? Und dann ist mir das in den Sinn gekommen. Und dann habe ich gedacht, du, ich probiere es einfach mal.
Mhm. Wie muss man sich die Ausbildung vorstellen? Ist sicher noch tough, oder nicht?
Es ist tough, also sie ist berufsbegleitend, also das heisst, das ist ein Abend pro Woche. Das ist eigentlich noch gut, weil dann muss man sich nicht zusätzlich und also am Tag frei nehmen. Aber man hat halt viele Hausaufgaben, viele Sachen, die man muss auch vorbereiten, immer wieder üben. Und einfach das Emotionale ist auch nicht zu unterscheiden, weil als Schauspieler will man ja können eine Rolle oder eine Figur authentisch wiedergeben und für das musst du wie können an deine Emotionen herkommen und das ist manchmal so ein wie Therapie und das ist nicht immer einfach, was da für einen kommt.
Das glaube ich. Musst du an mich selber so Castings gehen?
Ja, ich bin auch schon an Castings gegangen. Tatsächlich ist es aber so, seit Corona, dass viel über E-Casting läuft. Bin ich sehr froh, weil da kann ich einfach zu Hause das Video machen und dann das einschicken. Und es hat sich etabliert für alle Beteiligten, also auch für die Caster und für die Produktionsfirmen. Das ist einfach einfacher und schneller für alle.
So cool. He? Also es gibt Homeoffice und es gibt E-Castings.
Ja, genau.
So eine Welt, die ich überhaupt nicht kenne. Du hast eben gesagt, so ein bisschen die Emotionen, wo man muss dran herkommen. Deine ganze Kindheit, das ist auch emotional, oder was da raufkommt. Mhm. Aber gleich finde ich es mega mutig von dir, dass du sagst, mal, du willst darüber reden, auch in diesem Podcast. Danke vielmals für das. Und komm, wir starten mit der Kindheit. Also das, du beschreibst die ja als so ein bisschen traurig, auch schön, herausfordernd, einsam. Mhm. Nimm uns ein bisschen mit. Was ist da passiert in deiner Kindheit?
Ja, ich bin ein Scheidungskind. Und zwar haben sich meine Eltern getrennt, als ich 4 war. Und zwar recht hässlich. Bei uns ist häusliche Gewalt ein bisschen, ich würde jetzt nicht sagen zu der Tagesordnung, aber es hat wie dazugehört. Ein Abend, wo völlig eskaliert ist, wo meine Eltern handgreiflich wurden sind gegeneinander und recht gestritten haben. Und mein Vater, meine Mutter wirklich die Stege durchabgeschleift hat an den Haaren und ich habe alles beobachtet. Das war so ein der Peak gewesen, wo sie dann gesagt haben, nein, jetzt ist fertig. Und ja, dann hat es einfach so ein den Lauf genommen. Also er ist dann gegangen, er hat sich dann nicht mehr um uns gekümmert. Und meine Mutter war recht jung gewesen, mit 3 kleinen Kindern in einem fremden Land. Also sie ist aus Kamerun und konnte die Sprache nicht so können und war recht überfordert gewesen. Und laut den Akten, die ich mal gelesen habe, hat das dort auch schon ein bisschen angefangen mit ihrer Krankheit, wo sie immer mehr Mühe hatte, auch für uns zu schauen. Und wir dann nachher ins Heim gekommen sind. Dort war ich 6, weil es einfach nicht mehr gegangen ist bei ihr und sie musste in die Klinik eingewiesen werden.
Also psychische Krankheit?
Psychische Krankheit, genau. Sie hat mit ihrer Kindheit schon recht viele traumatische Sachen auch schon erlebt und genau, hat das, nehme ich an, nie verarbeitet und hat das so ein bisschen mitgenommen. Und, ja, genau. So hat es dann halt wie den Lauf dann genommen. Wir waren dann getrennt von ihr recht lang. An den Wochenenden sind wir manchmal im Heim gewesen, in der Ferien auch. Dann irgendwann haben wir dann wieder mal ein bisschen zurück können. Aber es ist halt wie nicht mehr ganz das Gleiche gewesen. Mhm. Und ich bin, ja, wir sind viel alleine gewesen, haben vieles müssen alleine auch tragen. Ja, aber nichtsdestotrotz ist für mich auch die Heimzeit nicht nur schlecht gewesen. Also für mich ist es auch ein bisschen ein Durchschnaufen gewesen. Ich habe mich eigentlich plus minus wohl gefühlt. Auch mit den Leitern. Sie sind sehr liebevoll mit uns umgegangen und haben versucht, auch ein bisschen Familienersatz zu sein. Und haben auch tolle Sachen dürfen erleben. Sie haben viel mit uns gemacht. Sie sind viel mit uns ins Theater gegangen, ah, ja, oder ins Museum. Wir haben viel kreative Sachen gemacht, bastelt und sind uns gefördert, dass ich schnell auch das Instrument spielen kann. Oder bin in den Chor gegangen, go singen. Oder einfach so Sachen, wo ich gedacht habe, wenn ich jetzt zu Hause gewesen wäre, hätte ich all diese Sachen auf, also ja, hätte ich nicht erleben können.
Mhm. Mhm. Aber hast du Mami vermisst?
Ich habe Mami vermisst, ja, auf die eine Art schon, auf die andere Art bin ich aber froh gewesen, habe ich ein bisschen Abstand gehabt, weil es einfach zu viel für mich war. Ja.
Mhm. Mhm. Und gleich so viel alleine sagst, gell? Du bist einfach viel alleine gewesen. Du hast so, ja, wahrscheinlich, oder, ein Zuhause, so das Nest, oder, das hat man wahrscheinlich einfach nicht, oder?
Nein, das hat man nicht. Es ist auch recht schwierig gewesen, wenn wir heimgekommen sind. Also am Anfang hat unsere Mutter uns noch abgeholt. Also wir haben es Zug gewohnt und aber das Heim war zu Luzern gewesen. Zuerst ist sie uns noch holen und etwa so ab 8 Uhr sind wir dann alleine mit dem Zug von Luzern auf Zug. Und dann sind wir dann amigs noch heimgelaufen, irgendwie noch 20 Minuten oder eine halbe Stunde, bis wir daheim gewesen sind. Mhm. Und daheim ist oft, die Mami hat manchmal nicht mögen, dann ist sie einfach den ganzen Tag im Bett gelegen und wir sind vor dem Fernseher gewesen oder haben draussen gespielt oder daheim gespielt oder so. Und dann, ja, freust dich dann auch nicht irgendwie immer so, klar, freust dich, die Mami zu sehen, aber du weisst eigentlich so, hey, ja, es erwartet dich eigentlich nicht viel, die Heime.
Mhm. Mhm. Und ist ja niemand amigs so Aufführungen gekommen von dir? Du hast gesagt, du hast im Chor gesungen, du hast ein Instrument gespielt, du warst immer allein dort gewesen, gell?
Ja, genau. Also es ist tatsächlich wirklich nie jemand gekommen.
Das ist mega heftig. Weißt du, was hast du aus dem abgeleitet? Oder weißt du, das hat man vielleicht auch erst im Nachhinein erkannt, so wie die Glaubenssätze, sagt mir, weißt du das so ein bisschen, was hast du da gedacht? Oder wie hast du das eingeordnet?
Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass ich wie so, du bist es nicht wert, dass jemand für dich kommt.
Mhm.
Genau.
Mhm. Mhm. Oder von den Freunden, oder kommt ja dort dann die Eltern und haben wahrscheinlich Freude. Und
ja, man sieht immer, alle Kinder nach dem Auftritt oder so gehen dann zu den Eltern und die stehen da mit offenen Armen und tünd beglückwünschen oder er ja sagen, hey, super gemacht und ja, das habe ich einfach nie gehabt.
Mhm. Ist das einfach so ein bisschen, also sind Geschwister die ein Halt gsi für dich? Sind ihr zusammen im Kinderheim gsi?
Wir sind zusammen im Kinderheim gsi. Es ist ja so gsi, dass mein Bruder leider von uns dann getrennt wurde ist, wo wir gekommen sind, weil er ein Jahr älter war und dann ist er auf die ältere Kindergruppe gekommen. Das machen sie heute nicht mehr. Das war eigentlich ein Bruch zwischen uns. Ja, wir haben uns eigentlich seitdem nie mehr erholt von dem bis heute, wo einfach eine Kluft ist und wir uns nicht so nah sind. Ja. Und ich war dann mit meiner Schwester dann und haben tendenziell haben wir schon einander auch Halt gegeben, aber das ist nie das Gleiche, als wenn, wenn du mit deinen Eltern bist, weil sie hat ihre Sachen gehabt, wo sie hat müssen dealen und sie hat andere Sachen gehabt als ich und ich habe wie müssen Sachen mit mir selber dealen und dann ist irgendwie, bist du gleich doch mit dir selber beschäftigt gewesen und irgendwie dann doch auch allein.
Dann hat sich das ja recht gezeigt in der Jugend, gell? Also irgendwo hat ja das Auswirkungen. Hast sehr viel Jungs datet, kennengelernt, hast dort so ein bisschen den Halt gesucht, gell?
Richtig. Bei mir hat es sehr früh angefangen. Ich bin schon mit 11 in Pubertät gekommen und habe mich auch ab dann so ein bisschen für Jungs angefangen interessieren. Und im Nachhinein weiss ich natürlich, dass ich dort die Liebe gesucht habe bei einer männlichen Person. Und ja, also es ist natürlich der Schuss immer hinten rausgegangen,
sicher.
Ja, viel Verletzungen und man hat irgendwie so im tiefsten Inneren hast du jedes Mal so ein bisschen Hoffnung. Hey, jetzt kann der mir das geben, was ich brauche, die Liebe, die ich schon immer gesucht habe. Und dann geht das wieder in die Brüche und dann bist du wieder am Boden zerstört und dann gehst du einfach wieder zum Nächsten.
Mhm.
Und ja, das war sehr, sehr anstrengend gewesen,
ja,
auch emotional.
Ja, genau. Du sagst ja, du hast so eine permanente Unsicherheit gehabt, gell?
Mhm. Ja, genau.
Das verstehe ich mega gut. Ja.
Immer unsicher, hey, was passiert als nächstes. Und ich habe eigentlich immer mit dem Schlechten gewartet, was kommt jetzt wieder als nächstes, welcher Hammerschlag kommt als nächstes. Und so ist meine Seele eigentlich nie zur Ruhe gekommen, weil ich bin immer so in Anspannung gsi und in Abwehrhaltung, okay, jetzt kommt sicher als nächstes wieder etwas und ich muss das abwehren, dass ich irgendwie kann überleben. Und das ist halt nebst dem, wenn du so ein Teenager bist und ein für die Zukunft denkst, hey, wo will ich hin, was will ich machen, einfach das zusätzlich noch ist
mega,
sehr
ja.
schwierig gewesen.
Also ein bisschen ein Überlebenskampf, oder?
Ja.
Wahrscheinlich hat man das gar nicht so mitbekommen, oder? Kann ich mir vorstellen. Hast du das so ein bisschen mit dir selber ausgemacht?
Ich habe das mit mir selber ausgemacht. Ich muss auch sagen, bin im Heim eher ein bisschen Musterschülerin gewesen. Habe mich dort immer recht gut verhalten. Ich habe es dann, wenn ich daheim war, an Mami ausgelassen. Ich war sehr viel verrückt. Verrückt auch auf die Krankheit, verrückt auf die Situation und habe sehr viel Lampen mit ihr gehabt. Ich habe recht gegen meine Mutter rebelliert, aber im Heim nicht.
Mhm. Wie ist deine Mami mit dem umgegangen? Hat das nichts ausgelöst, dass sie irgendwie, weißt du, denkst so, ah,
ja.
Willst du doch irgendwie für deine Kinder schauen?
Sie ist von meiner Sicht her habe ich nicht das bekommen, was ich gebraucht hätte. Ich habe mir viele Vorwürfe gemacht, hat mir viel Schuldgefühl auch gemacht, hat gesagt, ich bin selber die Schuld. Ja, ich mache ihr keinen Vorwurf, weil sie hat es nicht besser gewusst. Ich glaube, also ja, ich will nicht in ihre Haut stecken, weil sie hat es selber sehr schwer. Es ist natürlich keine Entschuldigung, wenn man das so hört, wenn man selber Eltern ist, dann denkt man so, Jesus Gott, wie kann man nur? Aber ich habe Verständnis für sie und ja, han einfach da müssen lernen in den Jahren, ihren auch zu vergeben in dem Innen und ja, auch hier wieder können heil zu werden.
Du bist ja nachher aus dem Kinderheim ausgezogen und dann ist es wirklich auch schwierig gewesen, weil du hast ja den Halt wahrscheinlich verloren, wo dir gleich das Kinderheim gegeben hat, gell? Das war mega einschneidend für dich.
Das Schwierigste in dieser Situation war, wenn du ein Elternhaus hast, du weisst ganz genau, wenn irgendetwas ist, ich kann immer zurückkommen. Und das hatte ich nicht. Ich wusste, ich kann nicht zurückkommen. Es war für mich schwierig, weil das war gleich mein Zuhause 10 Jahre lang, wo mir einen gewissen Halt auch gegeben hat. Und das habe ich gekannt. Und genau, das einfach das Wissen, hey, du bist jetzt wirklich auf dich alleine gestellt, das war sehr schwierig gewesen. Ja, vor allem auch gerade in die Lehre dann gekommen. Und ich bin dann nachher in ein betreutes Wohnen gegangen.
Ah, okay, ja.
Und das war recht auch herausfordernd gewesen, weil die Ladies und ich, wir haben uns gar nicht verstanden. Es waren so Partygirls gewesen, die genau an mich ein bisschen, ja, viel gefeiert haben und so. Und ich war halt so ein bisschen, hey, ich möchte die Lehre schaffen, dass ich nachher mein eigenes Geld verdienen kann, dass ich nachher mehr kann eine Wohnung nehmen und unabhängig nachher dann sein.
Das oder ist dir wichtig.
Das ist mir so wichtig gewesen, weil ich immer vom Sozialamt gelebt habe und ich wollte unabhängig sein und nicht mehr abhängig von dem System quasi sein. Und habe für nur den Weg gewusst, hey, ich muss können selber arbeiten. Und ja, mit dem Lernen und alles, so ist dann das halt nicht gegangen. Und
genau. Also du bist aus dem Heim aus und dann wohnst du noch am Ort, wo dich nicht ganz wohl fühlst. Ah, das sind überall so Punkte, oder, wo dich nicht zur Ruhe kommst.
Ja,
irgendwie.
Ja, richtig. Ja,
mega schwierig. Und du hast ja die Lehre wirklich geschafft. Du hast das geschafft, hast auch deine erste eigene Wohnung gehabt, aber irgendwie hast du gemerkt, es geht mir nicht gut, gell?
Ja, genau. Also bis zu dahin habe ich wie gemerkt, ist es so ein Überlebensmodus gewesen. Wo ich aber die Wohnung dann hatte und auch den Job, habe ich wie gemerkt, ist alles zusammengefallen. Und ich habe Depressionen bekommen. Ich bin jeden Tag wirklich todunglücklich verwacht. Ich habe nicht gewusst, warum lebe ich überhaupt, was macht alles für einen Sinn. Ich habe aber durch wie ein Wunder trotzdem geschafft, für zum Aufstehen und für zum Arbeiten. Das ist immer gegangen. Bin dann aber dann tatsächlich eines Tages im Geschäft einfach zusammengebrochen und bin ins Büro, habe eine Stunde lang gebrüllt, bis dann eine Arbeitskollegin dann gekommen ist und hat gesagt, hey Melissa, ich glaube, du brauchst Hilfe.
Wie ist das für ein Gefühl? Aber du sagst todunglücklich. Ich finde das auch so schwierig, weil sich reinfühlen in jemanden, der Depression hat. Wie muss man sich das vorstellen?
Du hast einfach keine Lebensenergie. Alles ist schwarz. Du siehst nur noch das Negative und du weißt gar nicht irgendwie, wie du den Tag noch kannst irgendwie überwältigen. Und das macht einfach alles so null Sinn und das ist eine richtige Schwere einfach. Ja.
Krass. Und dann hat sie gesagt, du brauchst Hilfe und Hilfe ist ja ein Thema, das ist ein schwieriges Thema, gell?
Ja.
Das hast du nicht wählen, oder? Also, nur nicht das.
Doch, ich habe dann wie gemerkt, sie hat mir eben etwas gesagt, wo ich wie verschrocken bin. Sie hat gesagt, wenn du dir jetzt nicht Hilfe holst, dann wirst du alles verlieren. Du wirst den Job verlieren, du wirst deinen Partner verlieren, du wirst dein Leben verlieren. Und das habe ich auf gar keinen Fall wollen. ich hatte so Angst gehabt, dass ich so werde, oder die Situation wird wie bei meiner Mami, wo ich müsste in die Klinik gehen und abhängig werden von Medis. Und dann habe ich wie gesagt, nein, also jetzt ist so ein der letzte Zwick, wo ich könnte die Kurve kratzen und habe dann das angenommen. Sie hat mir dann angeboten, sie schaue für mich, dass ich jemanden Gutes finde. Und dann habe ich dann Therapie angefangen.
Psychologin oder Psychiaterin?
Genau. Ja, richtig. Mhm.
Und gleich hat deine Mami dir ja eigentlich mega empfohlen, du sollst dich niemandem jemals anvertrauen. Also es war ihr mega wichtig gewesen, gell?
Ja, sie hat viel Missbrauch auch erlebt. Sie hat erlebt, dass Leute, die sie vertraut hat, sie hintergangen haben. Und darum ist sie sehr vorsichtig dann auch geworden. Und das ist halt ein bisschen die Schwierigkeit, wenn man die Sachen wie nicht angeht oder reflektiert, bleibt man oft in diesen Sachen inne und lebt mit dem. Und sie hat sicher gut gemeint. Sie hat uns eigentlich mit dem schützen. Aber ich habe für mich gemerkt, ich weiss nicht genau, wie alt ich war, einfach so zwischen 6 und 8 habe ich für mich gemerkt, nein, das stimmt für mich
schon
nicht.
So früh hast du es gemerkt? Okay, krass.
Und habe dann immer auch alles dann auch erzählt, auch im Heim und so, mit meinen Bezugspersonen. Und ich bin wirklich froh, meine Mutter hat das halt nicht cool gefunden. Aber ich kann mich von dem nicht abhalten lassen.
Und du hast dir dann Hilfe gesucht, eben, wo es dir wirklich, wo du in dieser Depression drin warst? Also bist du zu jemandem gegangen, der Ausbildung hat oder rauskommt? Und was hat dir das gebracht?
Es hat mir sehr viel gebracht. Am Anfang haben wir uns gerade wöchentlich getroffen, wo es so akut war. Und es hat einfach gut da, mal können zu reden, das rauszulassen. Und habe auch gemerkt, dass mir das ein bisschen Sicherheit auch ein bisschen zurückgegeben hat. Ich konnte wieder ein bisschen durchschnaufen. Ich finde, es gibt auch so ein bisschen wie ein Tool, manchmal, wenn man so in der Schwebe ist. Man weiss nicht, hey, wie geht es im Leben jetzt weiter? Und das kann einem so ein Ohnmachtsgefühl geben. Aber die Therapie, da habe ich wie ein Seil bekommen in die Hand, wo ich können heben kann. Und also dann habe ich wie gespürt, aha, da ist etwas rum, wo ich mich festheben kann.
Was war denn das gewesen?
Einfach das Gefühl, hey, ich werde gehört, es lässt mir jemand zu. Sie hat mir auch praktische Tipps gegeben, gewisse Situationen, wo das ist für mich mega neu gewesen, weil ich han so oft müssen selber die Sachen herausfinden und bin dann aber auch mal ein bisschen in die Scheisse geritten, weil es hat mich niemand angeleitet, hey, mach das mal so und so. Und das hat mir mega viel geholfen, dass sie mir in gewissen Situationen, hey, versuchen sie doch mal das zu machen oder das und dann, ah, okay, ja, Seili, was habe ich in der Hand?
Ja,
und ich,
genau. Mega verständlich, oder? Auch nicht eben Eltern, die quasi etwas vorleben, wo kannst nachlaufen. Mhm. Ja. Mit 22 hast du dann geheiratet, das war eigentlich deine Jugendliebe, gell?
Er war meine Jugendliebe, muss aber sagen, dass mir von Anfang an ist es schwierig war. Er hat keine einfache Freundin sich ausgesucht. Seine Eltern sind auch recht skeptisch gewesen. Sie haben auch meine Lebenserfahrung gehabt und das hat mich immer ein bisschen genervt. Aber im Nachhinein muss ich sagen, hat er vielleicht besser auf seine Eltern gehört.
Sie haben ihm abgeraten.
Sie haben ihm abgeraten von mir. Genau, wir sind zusammengekommen, da bin ich 14 gewesen, er war 15 gewesen und ja, ich han wirklich mehr in ihm die Person gsi, der, wo mir das geben kann, wo ich meint ha, das brauche ich. Liebe, Stabilität, ein Zuhause, Familie. Aber eigentlich ist es wie nicht in der Freiheit gsi. Also es ist nicht eine bedingungslose Liebe gsi, sondern es ist wie geknüpft an die Sachen gsi. Und durch das war eigentlich Beziehung immer schwierig gewesen. Er hat sich immer recht bemüht, aber hat es mir natürlich nie können recht machen. Genau. Und es war schwierig gewesen. Und ich habe mich auch bei ihm dann entschuldigt dann später für all diese Sachen. Und er hat halt alles auch mit mir durchgetragen, die schlechten Tage und Genau. Aber es ist mehr, ich muss wirklich ehrlich sagen, es ist mehr ein Krampf gewesen, als dass es wirklich eine erfüllende Beziehung gewesen ist.
Mhm. Du sagst ja auch, du hättest das nicht sollen machen in heiraten.
Mhm.
Hast du das schon dort gedacht, weißt, so am Tag vom Hochzeit?
Ja, ich habe schon einen Monat vor der Hochzeit sind bei mir Zweifel aufgekommen. Ich habe zwei Freundinnen von mir, die mich gut kennen, haben gesagt, hey, bist du dir sicher, dass du das willst machen? Und ich habe eigentlich dort schon gewusst, nein, eigentlich will ich es nicht. Aber ich habe so Angst gehabt, die Hochzeit abzublasen, weil wir haben alles organisiert und es ist für mich dann so ein bisschen, okay, wenn ich ihn verliere, dann bin ich wieder alleine, was mache ich denn? Ich glaube, ich sterbe, wenn ich nachher dann alleine bin und es hat mir dann auch niemand gesagt, ich habe keine Familie gehabt, die mir gesagt hat, hey, weißt du was, hey, wenn du dir nicht sicher bist, lieber blasest es ab vorher, weil alles, was dann nachher ist oder wenn ihr euch trennt, das ist viel schmerzhafter und viel schwieriger für alle Beteiligten. Es sind auch zwei Familien involviert. Aber wir schaffen das, wir unterstützen dich, wir sind für dich da. Oder wenn ich das gehabt hätte, dann hätte ich gesagt, nein.
Ja.
Oder dann hätte ich es nicht gemacht. Aber ja.
Mhm.
So ist dann der Tag gekommen und das ist dann für mich auch, ich habe es nicht so gefühlt, muss ich ehrlich sagen.
Wie lange hat es denn gehabt nachher?
Es hat nachher noch 3 Jahre gehabt. Wir waren im gesamten 10 Jahre zusammen gewesen. Genau. Aber es ist halt dann, ja, ich habe mich dann nachher auch bekehrt und habe den Glauben zu Jesus angenommen. Ich recht schnell nach der Hochzeit, weil ich wie gemerkt habe, das Ankommen, das ich mir erhofft habe, wenn ich heirate, dass ich, jetzt komme ich endlich an und jetzt kann ich endlich eine eigene Familie gründen und alles anders und alles besser machen, ist nicht eingetroffen. Also eigentlich so kurz nach der Hochzeit bin ich recht in ein tiefes Loch gefallen, weil die Ernüchterung ist wie ein Hammerschlag gekommen. Und für mich war es irgendwie so ein bisschen, hey, ich weiss wirklich nicht mehr, was ich machen möchte. Ja.
Eben Bekehrung, sagst du. Also das heisst, du hast, was hast du denn? Hast du etwas erlebt in einer Kirche? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, meine Schwester hat mich zu einem Gottesdienst eingeladen. Und es ist so ein argentinischer Prediger gekommen. Er muss recht bekannt gewesen sein, ich habe ihn aber nicht gekannt. Und habe für mich so ein bisschen gedacht, ja komm, ich habe jetzt so vieles irgendwie schon ausprobiert, um endlich glücklich zu werden und anzukommen im Leben. Und ich glaube, wenn, dann kann nur noch Jesus mir helfen oder Gott. Genau, wir sind katholisch aufgewachsen. Meine Mutter war aber evangelisch gewesen. Sie hat uns immer wieder von Jesus erzählt. Und das ist echt immer so ein bisschen im Unterbewusstsein, habe ich gewusst, hey, da ist irgendjemand rum, wo ich glaube, der ist noch ein Guter. Und ich, wenn irgendetwas ist, kann ich mich an ihn wenden. Und habe aber nie so, sind immer nur so Momentaufnahmen in meiner Kindheit und in der Jugendzeit gewesen. Und dort, wo ich wieder so richtig im Tief gewesen bin, nach der Hochzeit, habe ich einfach für mich gedacht, schau, ich glaube, jetzt docke ich nochmal dort an und schaue, was passiert. Und der Prediger dann in dem Gottesdienst hat dann wie dann so viele Sachen gesagt, wo ich wie gesagt habe, ja, das will ich auch. Ich will können zur Ruhe kommen, ich will können immer, ja, nicht mehr immer ich. Ich habe immer mein Leben lang gemacht und ich mag einfach nicht mehr. Und das war für mich so verlockend gewesen, zum sagen, hey, ich wirf jetzt alles auf Gottes Schultern und er macht es jetzt. Ich muss nicht mehr machen. Ich kann einfach in seine Arme kommen und habe das Angebot dann angenommen.
Was heisst das? Hast du denn gebetet oder was hast du gemacht?
Ich habe dann gebetet. Also auch eine Mitarbeiterin dort hat für mich gebetet und habe wirklich so eine Liebe gespürt. Das erste Mal in meinem Leben. Es ist so, wie von oben runtergekommen und die Schwere und die Steine, die ich in meinem Herz einfach getragen habe, das ist wie so eine Lawine, einfach so von mir abgefallen, so wumm.
Wirklich? Krass, ja, das erzählen ja noch viele, dass das so ja, überwältigend
es ist. Es war so überwältigend und ja, ich musste so fest brüllen, weil es ist das erste Mal in meinem Leben, wo ich einfach diese bedingungslose Liebe gespürt habe.
Es ist gerade ein bisschen Tränen, ja, gell?
Ja,
so krass.
Ja, es ist einfach, es ist so schön gewesen, ja.
Ja, genau. Ja, mega, mega schön. Und gleich hat das nachher doch noch mehr zum Zerbruch geführt, oder nicht, von dieser Ehe? Oder habe ich das falsch verstanden?
Das hast du richtig verstanden. Es war halt so, dass er, also ich habe mich ja dann verändern, habe auch von Bibel lesen, habe auch ein bisschen andere Interesse bekommen oder auch gewisse Sachen, die mir vorher nicht so gut getan haben, habe ich dann nicht mehr angefangen machen. Und das war sehr schwierig für ihn auch gewesen, weil er das halt wie nicht kennt hat. Er hat es auch nicht verstanden. Und ich muss auch sagen, ich bin auch sehr radikal gewesen. ja, würde ich heute nicht mehr so machen, weil ja, ich bin mir so ein Mensch, entweder ganz oder gar nicht, aber ich bin voll all in. Ja. Und habe ihn auch oft überfahren, würde ich heute nicht mehr so machen. Ja, und
was hat das geheißen? Weißt du, nur ein Beispiel, was hast du einfach gelassen, was er jetzt nicht verstanden hat?
Ja, zum Beispiel, dass ich dann immer in die Kirche gegangen bin oder so. Oder, ja, das hat er dann wie nicht verstanden. Oder dann hat es dann in einer Kirche jetzt so viele Aktivitäten, die man dann auch macht. Und dann habe ich einfach an jeder Welle dabei sein und alles aufsaugen. Und ich hätte es einfach auch können chillen. Also, weil Jesus ist ja so oder so immer rum. Und es kommt überhaupt nicht drauf an.
Aber wahrscheinlich hat es mega gut getan, oder?
Es hat mir gut getan, aber ja, ich denke mir immer wieder, dass ich glaube, die Menschen, das ist das Wichtigste. Es geht nicht um eine Institution, es geht nicht um ein Gebäude oder was man macht, sondern dass man die Menschen liebt und vor allem seine Familie, sein nächstes Umfeld. Und ja, das habe ich halt noch müssen lernen, weil das habe ich ja von meiner Kindheit ja nicht gekannt. Wie tut man sich gegenüber einem Mann verhalten? Wie tust du dich gegenüber der Familie verhalten? Das kenne ich wirklich nicht und das ist nicht weg. Auch wenn du jetzt ein anderes Leben mit Jesus anfängst.
Und die Liebe, die du so krass gespürt hast, hat das wie gehebt? Also hat dir das wie einen neuen Boden gegeben?
Das hat gehebt. Bis heute. Ich bin sehr froh. Es hat noch viele, viele Tiefs nachher auch noch gegeben in meinem Leben. Und wenn ich nicht die Liebe wüsste, hey, ich kann immer dort andocken, egal was passiert. Ja.
Und dann ist es immer so überwältigend, weißt du? So, oder ist das dann einfach das eine Mal gewesen?
Es ist immer wieder überwältigend, ja.
So cool.
Ja, eben, ich bin recht ein Mensch, ich habe viel Energie. Ich mache sehr viel, gerne Sachen, viel. Bin ein Machertyp und das hat sich bis jetzt nicht geändert. Und ich merke immer wieder, wie ich in das reinkomme. Ich bin am Machen. Aber eigentlich wollen wir durchschnaufen oder eigentlich wollen wir mal zur Ruhe kommen. Und wenn ich dann wieder einmal merke, hey, nein, jetzt muss ich wieder einmal ein bisschen mit Jesus schwätzen oder so, oder einfach mal ein Lied ablassen und einfach das auf mich wirken lassen, dann kommt das immer wieder, das Wumm, weisst du, ich bin da. Ich so, ja, stimmt. Stimmt, ach, so schön. Ich muss nichts machen. Genau, ja. Das ist immer wieder schön und das gibt mir immer wieder so viel Energie und Kraft.
Du hast einen Neuanfang gemacht, sagst du nachher. Also das ist dein Leben wie nochmal neu gestartet. Was hat da dazu gehört?
Ich habe nachher weiteres gemacht mit der Therapie und Seelsorge. Also ich würde eigentlich sagen, ab da hat es eigentlich erst richtig angefangen. Und habe auch einen neuen Partner gefunden, den ich dann auch geheiratet habe, also mein jetziger Mann.
Also eben die Beziehung von vorher, die ist in Brüche,
die ist scheiden. Genau, ja, okay. Richtig. Und dann durfte ich nochmal heiraten und bin mit ihm auch durch ganz viele Prozesse gegangen. Und ja, ich bin sehr dankbar, dass ich ihn habe. Er hat mir auch sehr, sehr geholfen. Er war immer mega geduldig gewesen. Er hat mich immer verstanden, hat mich sehr freigesetzt. Und was er mir eben von Anfang an gesagt hat, er war ja so jung gewesen, als wir zusammengekommen sind. Er hat mir gesagt, los, ich kann dich nicht retten. Das muss Gott machen. Du musst zu ihm gehen, du musst mit ihm deine Sachen anschauen. Und ich glaube, das war ein bisschen der Turning Point auch gewesen, weil mein Schema zum der Mann, er kann mir das geben, was ich brauche.
Ja, genau.
Das war so tief drin gewesen. Und er hat einfach gesagt, nein, das bin ich nicht und das mache ich nicht und das will ich nicht. Und da habe ich müssen das anders angehen und ich bin mega froh, dass er einfach da so weise geredet hat.
Mhm. Und du hast eben viel, viel Therapie gemacht, gell? Hast mega angefangen mit dir zu arbeiten, dich selber kennengelernt. Das ist doch so ein bisschen auch das, wo du heute mega weitergeben willst, gell? Dass man sich Hilfe sucht. Ich finde das mega spannend mit dem Mami, wo du kannst, wo dir so abgeraten hat. Oder? Das ist für dich so etwas Wichtiges, oder?
Ja, das ist so etwas Wichtiges, weil ich glaube einfach, dass es niemand alleine schafft. Das glaube ich wirklich. Und das alles andere ist in meinen Augen Illusion. Und man kann zu einem gewissen Grad kann man vielleicht selber die Sachen machen. Aber es braucht immer wieder andere Menschen, die dich reflektieren oder die dir mal sagen, hey, hast du dir mal Gedanken über das gemacht oder ist dir das auch mal aufgefallen? Weil manchmal, wenn man so in dem, selber in dem Zeugs ist, merkt man es gar nicht, oder? Und mir hat das so geholfen, dass ich Menschen in mein Leben reinreden lassen kann, auch wenn es oft sehr weh gemacht hat.
Ja, man macht sich so verletzlich, oder?
Ja, richtig. Mhm.
Aber der Nutzen ist grösser in dem Fall.
Der Nutzen ist mega gross. Und ich glaube, das ist das, wo die meisten Leute Angst haben, wo sie denken, hey, nein, das ist zu schmerzhaft. Wenn ich jetzt da dran hergehe oder mich öffne oder mich oute, das ist zu schmerzhaft, das kann ich nicht aushalten. Aber ich möchte wirklich ermutigen und sagen, man kann es aushalten. Und nachher, dass es einem dann besser geht, das ist um Länge viel, viel besser, als wenn man es so bei sich behaltet.
Mhm. Du bist heute verheiratet, hast du selber gesagt, nein, ihr habt zwei Kinder, du hast wie ein neues Näschli, hast du können erschaffen. Würdest du sagen, bist du zur Ruhe gekommen innerlich?
Ich bin zur Ruhe gekommen, es hat aber gedauert. Ich würde jetzt nicht sagen, wegen den Kindern oder wegen der Familie, aber durch die Familie und durch die Kinder. Es sind sehr, sehr viele Sachen aufgepoppt, wo ich Mutter geworden bin, wo sehr schmerzhaft gewesen sind, wo ich wirklich han müssen anschauen, weil ich gemerkt habe, obwohl ich mir gesagt habe, ich werde das nie so machen wie meine Eltern, bin ich automatisch in die Muster inne und ich bin selber verschrocken, ich bin sogar schockiert gsi an mir selber. Und denke, Jesus Gott, wie kann das möglich sein? Jetzt hast du das auf gar keinen Fall wollen und machst es. Und dann tut es dir auch mega leid für deine Kinder, weil du denkst, nein, also, das hast du dir für sie nicht so gewünscht. Aber haben dann mir auch wieder Hilfe geholt. Und bin die Sachen angegangen und konnte durch das eben auch können wieder heil werden. Und ich denke, es geht wie nicht darum, dass man durch wie etwas, oder wie jetzt in meinem Fall durch die Familie, dass dann das ist, wo du sagst, hey, jetzt bin ich angekommen, sondern durch die Umstände, wo dir Sachen wie aufpoppen, dass du das nützt und dann wieder an dem dran arbeitest. Mhm. Und dann kommt es dann nachher dann besser.
Mhm. Mhm. Du hast ja gesagt, früher hast du wie nicht so Freude gehabt oder hast das Leben nicht so können geniessen. Das hat sich irgendwie auch verändert, gell?
Das hat sich sehr verändert. Ich bin auch froh, dass mein Mann mir da ein grosses Vorbild ist. Ich kann das auch immer wollen, wie er. Er hat das so, ja, mitbekommen von seinen Eltern auf den Weg bekommen, einfach die Dankbarkeit zu haben, Freude zu haben an jeder Situation, auch wenn es manchmal auch ein bisschen herausfordernd ist. Ich meine, das haben wir alle haben ja herausfordernde Situationen. Und da aber gleich schön zu sehen, dankbar zu sein. Und ja, und ich denke einfach, wie so ein bisschen durch den Heilungsprozess und dass mehr Ruhe ins Leben gekommen ist, bin ich wie nicht mehr in dem Überlebensmodus, weil jetzt habe ich wie auch Zeit, das Schöne zu sehen und mich auch zu freuen und dankbar zu sein, was ich kann. Ja,
ja, das macht mega Sinn. Was ist mit dieser Unsicherheit passiert, die du so fest gehabt hast? Gibt es so Momente, wo das alles wieder raufkommt?
Es gibt immer wieder so Momente, aber es ist nicht mehr permanent. Also früher hatte ich das immer permanent. Und jetzt sind es einfach immer wieder Situationen, wenn ich in eine neue Situation zum Beispiel komme, wo ich mir unsicher bin. Aber es zieht mir nicht mehr den Boden von den Füßen weg, oder? Mhm. Und das ist das, was vorher immer passiert ist, in jeder Situation. Und dann, das ist das Anstrengende, oder? Wie dich vom mega tiefsten Loch wieder rauf zu rappeln und bis dann wieder das Nächste kommt, oder? Und das ist jetzt wie nicht mehr. Dann, jetzt kann ich viel mehr geerdeter sagen, aha, okay, ja gut, das ist jetzt, du bist jetzt mal unsicher, jetzt schauen wir mal, was ist es? Und dann, ja, kann ich eigentlich recht schnell dann wieder mit dem klarkommen. Und beim nächsten Mal ist aber die Unsicherheit dann schon wieder weg. Also das ist wirklich schön.
Was ja auch spannend ist, wenn man dich anschaut, dann denkt man, eine wunderschöne Frau, oder? Und das ist auch so interessant, dass man denkt, wie kann jemand unsicher sein, wenn man so schön ist, weißt du? So von Frau zu Frau. Aber ich finde es auch, ich finde das so interessant, du hast so mega schöne Haare, oder? Also, das ist wahrscheinlich von deiner Mami geerbt, oder? Mhm. Die traumhaft schönen Locken. Also, ihr müsst euch ein Bild anschauen von der Melissa. Ich kann es gar nicht so gut. Einfach so schöne Löckchen, so ganz kleine und ein riesen Volumen. Und es ist wirklich eine Erscheinung, die Melissa, wenn sie da kommt. Und du hast früher nicht Freude gehabt, dir hast die Haare auch immer gestreckt und das ist auch anders geworden. Du drehst es anders und bist wie, hast Freude an dir bekommen, gell?
Ja, richtig. Es ist halt, es ist ein bisschen etwas Tieferes. Also bei uns allen Color, People of Color, das ist so etwas Tiefes, dass man sich die Locken bracht oder die Krone, die ich so gerne sage, nicht akzeptieren kann, weil man hat immer so das Gefühl gehabt, man muss hier stricken und man muss europäisch aussehen. Und selbst meine Mutter hat es ja nicht vorgelebt. Sie hat ihre Haare immer gestreckt. Und ja, wie will man da denn irgendwie das können akzeptieren? Und ich habe wie das Gefühl, meine Haare sind, das ist, hat auch etwas mit Identität zu tun. Ich habe keine Identität gehabt. Ich habe nicht gewusst, wer ich bin. Und irgendwann hat mir einfach Gott gesagt, so, jetzt haben wir schon mal etwas zusammen gemacht. Und jetzt machen wir die Identität, jetzt schauen wir das an. Und dann wirklich fast als allererstes ist das mit den Haaren gekommen. Ich habe immer gewusst, eines Tages komme ich nicht drum herum, um meine Haare zu akzeptieren. Und er ist dann auch mit mir so liebevoll durch den Prozess gegangen. Ich habe eine mega gute Freundin, die mir dann gesagt hat, hey, weisst du was, komm jetzt, schauen wir doch mal, was es gibt. Dann ist sie recherchieren und sie ist selber Europäerin. Ist für mich recherchieren, was kann man mit den Haaren machen und hat mir Sachen geschickt und so. Und dann habe ich mal einen Coiffeur-Termin gemacht. In Zürich bei einem Coiffeursalon, der spezialisiert ist für so Haare wie ich. Und hat sie mir gesagt, weißt du, also ich begleite dich beim ersten Termin. Und das ist eigentlich so krass. Ich bin dann schon erwachsen gewesen. Und ich habe mich aber so unsicher gefühlt. Und ich meine, normalerweise, wenn du das erste Mal zum Coiffeur gehst, gehst du ja da mit deiner Mami hin oder mit deinem Papi. Mhm. Und ich habe das wie nicht so gekannt. Und sie ist dann mitgekommen. Und ich habe mich dann so geliebt gefühlt, weil sie mitgekommen ist und so. Genau. Und dann hat das wie so ein bisschen angefangen. Dann hat sie mal angefangen. Es war ein Prozess gewesen. Meine Haare waren mega kaputt gewesen. Vom Strecken, vom chemischen Strecken.
Das glaube ich.
Und dann haben wir aber immer angefangen. Ich bin immer zweimal im Jahr bin ich zu dieser Coiffeusin gegangen und sie hat meine Haare so liebevoll behandelt und hat mir gesagt, wie ich sie muss pflegen und dies und das. Und dann sind sie immer schöner geworden und schöner. Und das hat dann auch etwas innerlich dann mit mir gemacht. Und ja, ich bin so froh, weil ich sehe viel besser aus.
Viel besser. Kann ich nur unterschreiben. So schön. Melissa, wir haben eine Rubrik, hat sie fast vergessen. Gott und du heisst sie. Und wir starten einfach mal wild drauf los, kurz und knackig. Ein paar Fragen an dich, was deinen Alltag heute betrifft. Wie erlebst du Jesus in deinem Alltag heute?
Ja, ganz praktisch. Also, er redet den ganzen Tag mit mir. Ich spüre ihn eigentlich immer so ein bisschen im Herzen. Ich weiss immer ganz genau, wenn wieder eine Situation kommt oder so, wo ich ein bisschen gestresst bin, wenn die Kinder irgendwie nicht in die Kinski gehen oder so, ja. Dann spüre ich immer so, ach, er ist da, ach, es ist alles gut.
Es ist ein Gefühl so.
Es ist ein Gefühl, genau, wo ich einfach weiss, es ist wie so ein Boden, kannst du dir vorstellen, so wie ein Mauer, wo ich drauf stehe und genau an dem kann ich mich dann immer wieder festheben.
Hast du Fragen an Gott?
Eine Frage in dem Sinn habe ich nicht, aber ich rede einfach immer wieder mit ihm oder er tut mich wieder auf Sachen aufmerksam machen und dann frage ich einfach nach, ja, wie meinst du das oder ja, was soll ich jetzt machen oder was ist jetzt dein Rat?
Da kommst du eine Antwort über.
Ja.
Sicher?
Meistens schon. Ja. Auf verschiedene Art und Weise. Also, mal ist es durch eine Bibelstelle, mal ist es, wenn ich mit Leuten rede, wenn ich auch mit meinen Kindern rede, merke ich manchmal, oh, jetzt hat Gott durch meine Kinder geredet. Oder durch eine Filmmusik. Es hat auch schon gegeben, dass ich durch ein Plakat oder irgendwie durch die Natur einfach Antwort bekommen habe. Aber ich kann bis jetzt so praktische Fragen habe ich eigentlich immer eine Antwort bekommen. Manchmal schneller, manchmal ist es ein bisschen länger gegangen.
Mm. Was würdest du sagen, was gibt dir Hoffnung in deinem Leben?
Zu wissen, dass es einen Ausweg immer gibt aus jeder Situation. Ich habe es erlebt selber. Man könnte wirklich meinen, bei mir, mein Leben oder ich wäre ein hoffnungsloser Fall. Aber ich habe gemerkt, dass es immer gut gekommen ist. Immer. Egal wie tief dass ich war, es ist immer irgendwie, hat sich zum Guten gewendet. Und das ist meine Hoffnung, weil ich das einfach weiss, zu tiefst. Das gibt mir Ruhe und Frieden.
Hm. Du liebst ja Kunst, Melissa. Wir haben am Anfang darüber geredet, dass du jetzt zur Ausbildung bist als Schauspielerin. Was wir noch nicht darüber geredet haben, was ein riesen Teil ist von deinem Leben, die Musik. Du machst schon jahrelang Musik. Ist das immer ein Ventil gewesen von dir in diesen schwierigen Zeiten?
Ja, das gibt mir sehr viel, weil es ist, ich würde jetzt sagen, Flucht ist das falsche Wort. Aber es gibt dir wie mal eine Pause oder eine Oase, wo du kannst einfach auftanken, wo du einfach kannst sein, alles mal ein bisschen vergessen und dass man durchschnaufen kann. Das ist das, was mir die Musik oder auch die Kunst immer wieder gibt.
Mhm. Und du hast ja ganz neue Musik rausgebracht.
Ja.
Und das ist auch so ein bisschen autobiografisch. «Hey Life» heisst der Song. Und du hast auch noch gerade ein Buch draussen. Ist jetzt draussen, wo man kaufen kann. Es heisst «Gebrochen, gerufen, geheilt» geht auch um deine Geschichte. Gerade miteinander.
Genau, das haben wir natürlich ein bisschen bewusst gemacht. Genau, ich habe den Song mit mit dem Patrick Jonsson geschrieben gehabt, vor einem Jahr, und wir haben gewusst, dass das Buch rauskommt, und dann haben wir einfach gerade die Thematik aufgegriffen und dazu einen Song geschrieben, wo einfach das Buch auch noch ein bisschen untermalt, musikalisch.
Mhm. Was bedeutet dir das? Was wünschst du dir mit dem Buch und mit deiner Musik?
Ich wünsche mir mega, ob man jetzt an Gott glaubt oder nicht. Ich kenne sehr viele Leute, die nicht an Gott glauben, aber sie kennen mich. Und ich sage nicht, dass man... ich will niemandem etwas aufdrücken. Das ist mir ganz wichtig, weil es sollte für jeden eine persönliche Entscheidung sein, wie will ich und mit wem will ich mein Leben so durchgehen. Aber was meine Message ist für alle, egal welchen Glauben, dass man hat, dass es gibt Möglichkeiten, dass man heil werden kann. Also man muss nicht in dem innen bleiben. Ich höre so viele Aussagen. Hey, das ist jetzt einfach so. Ich bin so. Ich muss mit dem leben. Und ich habe gemerkt, nein, man muss nicht mit dem leben. Und einfach ermutigen, dass es auch anders geht.
Mhm. Ja. Mhm. Hey, danke vielmals, Melissa. Mega, mega schön war das Gespräch mit dir. Hat mich selber berührt. Und den Link zu ihrer Musik und das Buch und auch den neuen Song, wir nehmen alles in die Shownotes. Geniessen die Kunst von der Melissa, sage ich nur. Und danke dir vielmals, dass du da gewesen bist.
Hey, ich danke dir auch. Mega vielmals, Melissa.
Mich berührt es einfach immer wieder, wie Menschen sich da im Vis-à-vis aufmachen und so offen aus ihrem Leben erzählen. Nächste Woche wagt das wieder ein Gast, dann bei der Sarah Maria Graber am Mikrofon. Mein Name ist Ruth Stutz, alles Gute für euch, schön, dass ihr mit dabei gewesen.
Vis-à-vis.
Bei uns erzählen Menschen ihre Geschichte.
Ein Podcast von RF Media Schweiz.
Herzlich, echt und ungeniert.